Was macht ihr mit einem Buch? Ihr lest. Und was macht man mit einem Buch? Ihr habt es angefangen zu lesen und es ist langweilig. Ihr legt es weg. Also das war nicht das Buch, was langweilig ist, aber in dem Buch gibt es Bücher, die erscheinen einem erstmal langweilig. Und ich möchte heute euch ein Buch vorstellen und es ist wirklich nur eine Vorstellung, das im ersten Moment absolut langweilig ist. Vielleicht liegt es an der schwierigen Sprache, vielleicht liegt es daran, dass der Autor ständig sich wiederholt und wenn er dann ernste Worte wiedergibt, dann hast du das Gefühl, jetzt fängt er an zu stottern und immer wieder eine Wiederholung. Und ich habe es versucht durchzulesen, aber die Zeit war zu knapp. Deswegen, das ist die Vorstellung. Ich rede vom Buch Hesekiel. Der Prophet Hesekiel. Ich meine, es sind immerhin einige Kapitel. Und ich habe ein zentrales Thema rausgefunden. Und das habt ihr schon in der Schriftlesung andeutungsweise auch von Paulus gehört, nämlich: Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Hesekiel. Wir haben eingangs von André ein Vers aus Jeremia gehört. Letzte Woche hat Alex über Jeremia gepredigt. Und Hesekiel war ein Zeitgenosse von Jeremia. Das Problem für Jeremia war, er blieb zurück bei den Bauern. Hesekiel gehörte zur Oberschicht und Nebukadnezar, das ist der letztendlich die weggeführt hat, der war natürlich pfiffig. Ne? Der hat gesagt, wenn ich die Oberschicht wegführe, dann habe ich erstmal ein führungsloses Volk, die sind dann gefügig, die bleiben und ne? Und Hesekiel wurde mit weggeführt. Er war einer der ersten, der mit weggeführt wurde. Und jetzt kann man natürlich fragen, was macht ein Priester weg vom Tempel? Was macht der? Wir können im Psalm 137 lesen: Der Priester saß an den Wassern zu Babel, deswegen spricht man auch von babylonischer Gefangenschaft, und weinte, wenn er an Zion dachte. Ich weiß natürlich nicht, ob Hesekiel jeden Tag an dem Bach saß oder an den Wassern und geheult hat, aber es war für ihn ein Problem. Weg vom Tempel, weg von dem Ort, wo Gott mir begegnet als Priester. Ja, und dann sitzt er da rum. Und just da hinein kommt die Vision und die Erscheinung, dass Gott ihm begegnet. Also das sprengt schon mal von vornherein seinen Horizont. Gott begegnet ihm in der Fremde. Gott begegnet ihm im Alltag. Gefangensein war sein Alltag. Gott begegnet ihm. Und er trägt ihm auf: Geh und verkündige dem Volk Israel das Gericht. Kennen wir. Ist eigentlich, ein Prophetenamt ist immer irgendwie was Negatives. Ne? Jeremia war Prophet wider Willen. Und Hesekiel? Nee, der eigentlich nicht. Dem sein Name ist Programm. Hesekiel heißt in der Übertragung: Gott ist stark, oder Gott macht stark. Und genau das war auch sein Charakter. Der Charakter von Hesekiel, und das kann man am besten in seiner Berufungsgeschichte lesen, ist eigentlich knallhart. Nicht so weich, so soft wie jetzt Jeremia, deswegen ist das vielleicht mein Lieblingsprophet, sondern eher der Harte, der auch mit dem Hammer mal irgendwas zerschlagen kann. Der wirklich auch die harten Herzen, die steinernen Herzen von Israel mit dem Hammer des Wortes treffen konnte. So weit, so gut. Und doch, er wurde auch von Gott selbst zugerüstet. Wir können lesen, du wirst zu einem Volk geführt und dieses Volk nenne ich nicht mein Volk, sondern Haus der Widerspenstigen. Ihre Stirn ist hart, ihr Herz ist hart, alles ist verstockt und knallhart. Aber deine Stirn mache ich so hart wie ein Diamant. Gibt es ein härteres Gestein? Das kriegt er zugesprochen. Keine Angst, du wirst Widerspruch erleben, aber ich rüste dich zu. Und so wird Hesekiel, der Zerstörer jedes auch noch so verborgenen Vertrauens, in Eigengerechtigkeit. Wie hat er das gemacht? Ich habe eben gesagt, es ist eigentlich ein langweiliges Buch. Aber wenn man dranbleibt, dann entdeckt man, dieser Hesekiel war ein Multimedia-Prophet. Warum? Wir haben heute von Steffen schon etwas von so einer Multimedia-Geschichte gehört. Steffen hat ein Bild verwendet. Überall im Hesekiel-Buch findest du Bilder. Bis hin, er hat Pantomime gemacht. Er sollte sich auf seine linke Seite legen, seinen Arm entblößen und einfach mal so da liegen. Pantomime. Ich hoffe, ihr findet die Stelle und kommt soweit. Und er hat Gleichnisse verwendet. Und all dieses verwendet Gott, um sein Volk zu warnen, um ihm zu sagen, Leute, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Es geht mit euch zu Ende. Und immer wieder taucht auf bei den Reden Gottes zu Hesekiel, ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Diese Aussage hat etwas Bedrohliches in sich, aber auch was Verheißungsvolles. Und diese beiden Aspekte sind quasi auch so eine Grundgliederung von dem Buch. Durch das Gericht werdet ihr meinen Ernst sehen und durch die Barmherzigkeit werdet ihr meine Gnade erkennen. Und das gilt bis heute noch. Wer Gottes Gerichtswort nicht hören will, der hört auch sein Gnadenwort nicht. Oder anders gesagt, haben wir heute auch schon gehört, am Kreuz führt kein Weg vorbei. Das ist so. Und wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen, sonst fehlt was. Ich kann nicht nur so tun, als wären wir eine Gemeinschaft von liebsäuselnden, süßlich duftenden Blumen. Nein, beides ist drin. Gericht und Gnade. Und in beidem sollt ihr erkennen, dass ich Gott bin. Nun bin ich kein langer Redner. Deswegen habe ich heute eine Form gefunden, um dem Ganzen eine Struktur zu geben. Und zwar habe ich ein Lied entdeckt, das letzten Endes zwar neutestamentliche Bilder verwendet, aber wir finden die Bilder auch bei Hesekiel. Ich möchte euch bitten, dass wir das Lied 276 aufschlagen und den Refrain und den ersten Vers gemeinsam singen.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das Brot bist du, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Du bist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Behalte den Hinterkopf. Vers 1. Brot, Lebenshunger und einer macht satt. Hesekiel war 5 Jahre in der Verbannung, als er berufen wurde, weit weg vom Tempel. Und wir haben gehört, er saß an einem Bach und Gott hat letztendlich sich ihm geoffenbart. Und es ist einfach überragend zu lesen, welche großartige Erscheinung dieser Hesekiel hatte. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es ist etwas komisch, wie er diese Erscheinung beschreibt, in welchen Worten, dann trifft es genauso auf mich zu. Wenn ich die Liebe Gottes beschreiben will, oder wenn ich sagen will, was ist das? Muss ich Vergleiche finden, dann finde ich vielleicht Bilder. Und wir finden bei allen Visionen, die Hesekiel hat, immer, es war gleich wie. Oder es kam mir vor, als ob. Manchmal fehlen auch mir die Worte, wenn ich von Gott reden will. Und dann brauche ich solche Vergleiche. Gottes Liebe ist, wir sagen immer wie die Sonne, okay, sie wärmt. Also wir vergleichen ja auch. Und das macht er auch. Interessant ist, dass dieser Prophet ein eigenes Haus hatte. Und Gefangenschaft und ein Haus, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man jetzt die Flüchtlingscamp kennt, die oft uns vor Augen geführt werden in Nachrichten. Nee, der hatte ein eigenes Haus. Der Gruppe wurde ein bestimmter Ort zugewiesen und das Interessante ist, im weiteren Verlauf wird immer wieder gesagt, die Ältesten des Volkes kamen zu diesem Haus. War das ein Seelsorgezentrum inmitten des Gefangenenlagers? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die versucht, von ihm auch Rat zu bekommen. Also das heißt, da wurde trotz der Gefangenschaft eine Insel geschaffen, wo letztendlich der Prophet auch wirken konnte. Und unverständlich ist, ich stelle mir das so vor, du kriegst einen Auftrag, geh und verkündige, und dann willst du losmarschieren, dann kommt ein Stoppschild, stopp, schließ dich dazu in dein Haus ein. Wer versteht das? Schließ sich in dein Haus ein. Er musste sich einschließen. Er musste sich zurückziehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, manchmal täte es mir gut, wenn ich mich einfach mal eine Woche in mein Haus einschließen könnte. Aber nicht, um irgendwie im Internet zu surfen oder sonst was, sondern mich auf das Einzige zu konzentrieren, was dran ist. Nämlich mich eine Woche lang im Wort Gottes vertiefen zu können. Vielleicht habt ihr das erlebt in München. Vielleicht hat einer auch schon mal so eine Woche hinter sich, wo er gesagt hat, jetzt ist es zu. Exil verstehe ich auch ein Stück weit als Leben ohne Internet. Auf mich und auf Gottes Wort zurückgeworfen. Also, das heißt, er wird ganz an Gottes Wort gebunden. Überhaupt. Ihm wird auch noch verboten zu reden. Das täte mir manchmal auch gut, wenn wir uns sagen, red doch endlich mal das, was dran ist. Nichts sollte ihn ablenken von diesem Auftrag. Und es war ein Zeichen, wie weit letztendlich das Volk selber weg war von Gott. Ob sie es verstanden haben, ich glaube es nicht. Und noch das Dritte, was diese Berufung des Hesekiel ausmacht. Stellt euch vor, ich stehe jetzt vor euch, reiße ein Blatt Papier aus dem Buch und esse es. Nun wird Hesekiel aufgetragen, hier, Schriftrolle, essen. Und dann stellt Hesekiel fest, oh Mensch, die ist ja doppelseitig gedruckt. Also noch schlimmer. Und dann der Inhalt, das gibt's doch nicht. Das kann ja nicht schmecken. Erstmal Papyrus, dann doppelseitig beschrieben mit irgendwas und dann noch ein Inhalt, der bitter ist. Aber was macht er? Er lässt sich drauf ein. Er lässt sich drauf ein. Da öffnete ich den Mund, können wir in Kapitel 2 lesen, und er gab mir jenes Buch zu essen. Und dann isst er und isst und isst. Und am Ende kommt er zu dem Schluss. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Gottes Wort zu lesen kostet mich oft Überwindung, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und trotzdem, wer sich darauf einlässt und das Wort Gottes liest, der wird feststellen, es ist süßer wie Nutella. Es schmeckt besser als Honig. Und Hesekiel sollte sein ganzes Inneres damit füllen. Großartig. Großartig. Gottes Wort dient nicht zur frommen Unterhaltung oder zur flüchtigen Erbauung. Es soll mein Herz und mein Denken erfüllen. Aber es kostet manchmal Überwindung. Und wie haben wir gesungen? Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Ja, Gott stillt Lebenshunger, wenn ich sein Wort verinnerlicht habe. Singen wir aus dem Lied 276 den Refrain und nur den Vers und dann hören wir auf.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Vers 2.
Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. Und wenn den Feinden er ein Leben mit dir wagt.
Wer will die Rede schon hören? Also wir haben von der Beschränkung gehört, dass er in seinem Haus bleiben soll, dieser Hesekiel, obwohl Gott ja zu ihm gesagt hat, Mensch, geh los. Und klarer Auftrag, jetzt geht's los, Gott steht hinter mir, kann gar nichts schief gehen. Der Erfolg ist mir sicher. Und was muss man lesen? in Kapitel 2, gleich am Anfang. Wenn ich aber mit dir rede, will ich deinen Mund öffnen.
Ja.
Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Wer hören will, der höre. Und wer es lässt, der lasse es. Wer hören will, der höre. Wer es lässt, der lasse es. Da kann man doch wirklich an sich selbst verzagen, wie wir eben gesungen haben. Wenn Gott schon zu mir sagt, der Erfolg ist überhaupt nicht gewährleistet. Von vornherein kriegst du schon mitgeteilt, du wirst welche haben, die hören dich. Und da wirst du welche haben, die hören dich nicht. Haus des Widerspruchs, Haus der Widerspenstigen. Aussichtslosigkeit steckt da schon mit drin. Interessant ist, dass das Buch von Hesekiel die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen betont. Also nicht nur eine Kollektivverantwortung, wir als Volk, sondern der Einzelne wird aufgerufen. Und es ist eben die Gnade, die in diesem Buch auch drinsteckt, dass der Einzelne zur Umkehr und zur Buße bewegt werden soll. Und es ist dieses Bild, was auch aus der Offenbarung bekannt ist, mit dem Würgeengel, dass du ein Zeichen auf die Stirn bekommst. So eine Art Kreuz, ich weiß nicht. So nach dem Motto, du gehörst zu mir. Wie so ein Pferd kriegt, wie sagt man, ein Brandzeichen. Du gehörst zu mir. Und letzten Endes kann, ob dieser Aussichtslosigkeit Hesekiel nicht der Überzeuger sein, Leute, kehrt um! Sondern er kann nur berichten. Er ist Zeuge, nicht Überzeuger. Und interessant ist, dass Petrus das auch sagt. Wir sind Zeugen für alles, was Jesus getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Und nichts anderes ist meine Aufgabe. Zeuge sein. Ich bin ein Zeuge Jesu Christi. Und das tue ich nicht von Jesus Zeugen, um andere anzuklagen, sondern um weiter zu sagen, was Jesus für mich getan hat. Meine persönliche Verantwortung, in die ich hineingerufen wurde, um dann in die Gemeinschaft der Gemeinde aufgenommen zu werden. Und dafür werde ich als Zeuge gebraucht, dafür wird auch Hesekiel gebraucht. Rede nur, wenn ich dir was gegeben habe. Und ich kann auch nur weitergeben, was ich selbst verinnerlicht habe. Und ich muss auch nichts anderes weitergeben. Und das, was Steffen heute in der Bibelstunde gesagt hat, es kann ja sein, du hast auf eine Frage die Antwort nicht. Aber du kennst jemanden, der die Antwort hat, dann führ ihn dorthin. Die Frage ist immer nach den Motiven. Warum rede ich? Warum möchte ich dem anderen dies oder jenes sagen? Die Frage, wenn ich für Gott im Dienst bin, ist und bleibt, welches ist mein Motiv? Dass ich aufopferungsvoll mich investiere und Menschen zur Umkehr rufe. Was ist mein Motiv? Sehnsucht nach Anerkennung, bei mir oft der Fall. Der Wunsch, beliebt zu sein, bei mir oft der Fall. Ehrsucht, ja gut, wer will nicht ein bisschen auch das Kinn nach oben tragen und das Schultern mal endlich nach hinten drehen. Ehrsucht, Stolz, Ehrgeiz, vielleicht Selbstüberhebung. Die Frage ist, braucht Gott mich oder brauche ich Gott? Und Hesekiel hat erlebt, du brauchst mich, ohne mich kannst du nichts tun. Erinnert euch an was? Jesus hat genau das Gleiche gesagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Singen wir aus dem Lied 276 den vierten Vers. Refrain und vierter Vers.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du wirst ihn leiten und ihn immer das Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht.
Dieses Bild finden wir auch im Hesekiel. Wir sind jetzt schon in Kapitel 15. Also wir sind schon sehr weit. Was dazwischen ist, müsst ihr selber rauskriegen. Der Reichtum eines Weinstocks. Erinnert ihr euch an der Predigt von Steffen? Steffen hat uns das mal vor Augen gemalt. Der Reichtum eines Weinstocks, was ist das? Es sind doch die Trauben. Die einen essen die Trauben, die anderen trinken die Trauben. Also Traubensaft. Haben wir auch schon gemacht heute. Und dieses Bild verwendet Hesekiel genauso. Und er kriegt auch gesagt, es ist ein unnützes Etwas, wenn mein Weinstock, und so wird das Volk Israel oft genannt, oder auch mein Weinberg keine Frucht mehr bringt. Das, du kannst noch nicht mal, was weiß ich, irgendwas draus schnitzen. Das ist ein Holz, das dafür nicht taugt. Und deswegen wird auch immer gesagt, wenn ein Weinstock keine Frucht bringt, dann kannst du nur noch abhauen und ins Feuer schmeißen. Und genau diese Rede soll auch Hesekiel den weitergeben. Aber Weinstock ist auch was Wertvolles, wenn er Frucht bringt. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Bild möchte Gott seinem Volk, das er erwählt hat, sagen, bild dir doch nichts ein auf deine Erwählung. Bild dir bloß nichts ein, sondern bring Frucht. Habt ihr auf die Lesung gehört in Epheser? In ihm kommt er ständig. Und in ihm seid ihr das, was ihr seid. Nur in ihm. Und Paulus bittet darum, dass das, was letztendlich über 50 Mal im Hesekiel vorkommt, ihr werdet erkennen, dass ich es bin, der für euch sorgt, der euch vorangeht. Und Jesus hat in seinen Abschiedsreden in Johannes 15 von sich gesprochen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben, und jetzt kommt's, beschneidet er sorgfältig. Ich bin froh, dass er mich tagtäglich weiterhin auch umsorgt und sorgfältig beschneidet, dass kein Wildwuchs um mich herum und in mir wachsen kann. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Kann ich von jemandem, der das erste Mal hier reinkommt, so denken? Ihr seid schon. Du willst ja hören, du bist ja da. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden sein. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ja, in dem Punkt sind wir alle gleich. Und ich habe irgendwann mal kürzlich gesagt, das Kreuz ist der größte Gleichmacher, den es gibt. Wir sind alle gleich. Und trotzdem, wir sind nicht die Verurteilten, sondern die Erlösten. In Jesus Christus. Und wir dürfen Frucht bringen. Es gibt keine Rechenmaschine, die gute und böse Taten gegeneinander aufrechnet. Das Kreuz ist letztendlich und die darauf folgende Auferstehung das, was uns gleich macht und verbindet. Jesus selber. Lasst uns den nächsten Vers singen. Es bleibt noch Vers 3 übrig.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir vertraut, schenkt für den bist du das Licht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du wirst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn am Holz, dass er sich nicht verirrt.
Wir sind in Kapitel 34 angekommen und das ist quasi ab Kapitel 33 wendet sich etwas. Da beginnt letzten Endes die Visionen, beginnen die Visionen, dass Gott auch eine Zukunft für dieses Volk hat. Man kennt es aus anderen Prophetenbüchern, Trostbüchern. Und einleitend ist hier das sogenannte Kapitel, was man Hirtenkapitel nennt. Kapitel 34. Psalm 23 kennt jeder, aber dass bei Hesekiel es auch so ein Hirtenkapitel gibt, das letztendlich die Veränderung, die Erneuerung, die Gott auch im Blick hat, einleitet, war für mich bezeichnend. Die Hirten weiden normalerweise die Schafe. Wie macht man sowas? Man steht in der Landschaft rum, guckt raus, freut sich der Sonne und lässt die Schafe fröhlich grasen. Und du darfst noch die Milch trinken. Und du darfst noch die Wolle haben. Und du darfst sogar noch das Fleisch essen, wenn du nicht gerade Vegetarier bist. Und genau das ist der springende Punkt, mit dem dieses eigentlich positive Hirtenkapitel beginnt. Hesekiel muss zunächst den Hirten sagen, Leute, ihr habt nur für euch selber gelebt. Ihr habt ausgenutzt, was andere für euch vielleicht getan haben. Ihr habt die Milch getrunken, ihr habt euch schöne Kleider angezogen und ihr habt immer fleißig gegessen, auf Kosten anderer. Anstatt meine Herde zu weiden. Aufgabe eines Herdes ist es, Schwache stärken, Kranke trösten, heilen, das, was zerbrochen ist, verbinden, das, was weggelaufen, sich verirrt hat, zurückholen, das Verlorene suchen und vielleicht sogar das, was als richtig erkannt wurde und als wichtig bewahren. All das habt ihr nicht gemacht, muss Hesekiel den Hirten sagen. Dabei blieb es aber nicht, sondern Gott sagt, und jetzt weide ich meine Herde. Ich will das Schwache stärken, ich will das Kranke heilen, ich will das Zerbrochene verbinden und das Verirrte zurückholen und ich mache mich auf die Suche nach den Verlorenen. Aber das Starke werde ich erstmal austilgen. Das ist die Rede, die Hesekiel gesagt hat. Und das ist die Geschichte, die ich in der Bibel mit Jesus erlebe. Genau das. Und wir haben ja gesungen, der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, ja, dass er sich nicht verirrt. Gott wirkt zuerst nach innen. Gott räumt in unseren vier Wänden auf. Gott räumt zuerst bei mir auf. Und erst dann, und so endet dann auch, erhält auch Hesekiel Visionen, was Gott mit seinem Volk noch vorhat. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin. Das ist das durchziehende Thema in Gericht und Gnade. Und ein Stück weiter heißt es, und ich gebe euch dazu ein neues Herz. Und das Herz ist ja so das, was letztendlich ja, Liebe als Zeichen, also hier hinten hängen Herzen, Liebe. Was hat Jesus Petrus gefragt, nachdem er zurückgekommen ist, auferstanden war? Hat er ihm Vorhaltungen gemacht? Hat er ihn verurteilt, weil er ihn verraten hat? Was hat er gemacht? Er hat ihn gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus kann nur noch sagen, ja. Und was kriegt er dann als Auftrag? Weide meine Schafe. Also dieses Bild vom guten Hirten und dass uns nichts mangeln wird, ist letztendlich der Anfang von einer neuen Geschichte. Und wir sind Teil, weil wir zu Jesus gehören. Dir wird nichts mangeln. Jesus ist der Weg. Amen.